Stell dir mal vor, wir hätten eine ganze Woche Ostern, ey. Fett.
Dann hätte er aber schon ganz schön gerochen bis zu dem Punkt.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Einen wunderschönen guten Tag. Sorry, ich weiß, es gibt nicht viele Leute, die dich heutzutage warten lassen. Ich habe das Privileg, einer davon zu sein. Aber ich musste mir hier in diesem Ferienhotel Mayhem erstmal ein ruhiges Eckchen suchen. Ich konnte mir nicht denken, dass du den Piki-Wiki-Tiki-Wiki-Turtle-Twist mittanzen wolltest im Hintergrund, weil ich hatte ein wunderschönes, ruhiges Plätzchen gefunden mit Stromanschluss und allem, so launchmäßig. Aber dann gingen die Kinder morgen gemast
los. Es wäre auf jeden Fall ein interessanter Hintergrund gewesen. Aber du hast jetzt sozusagen deine Familie aus dem Zimmer geschmissen und...
Nö, ach, die sind eh unterwegs, alles gut, vielleicht kommen sie mal irgendwie reingeschneit. Ich bin ja eh in einem separaten Raum. Na, mal sehen, werden wir mal gucken.
Und, fühlst du dich entspannt, Mike?
Ja, eigentlich schon. Also bis auf die Stressphase, den Podcast hier vorzubereiten oder besser gesagt nicht vorzubereiten. Aber ich hoffe, das kriegen dann unsere Konsumenten auch mal mit, was das hier für eine Einsatzhärte ist. Ne? Also unter höchsten
Opfern. Dazu muss man sagen, ich habe Mike dazu jetzt nicht gezwungen. Ne? Also das ist Selbstdisziplinierung auf jeden Fall, die da
ist schon richtig, aber wenn es irgendwie geht, finde ich sowas besser als so schnödes Vorproduzieren, wie das so in deiner Branche üblich ist.
Ich denke mal, das, was wir machen, ist ja auch nochmal ein bisschen anders als das, was so üblich ist in diesem Podcast-Business. Das habe ich auch als Feedback hier jetzt viel gelesen bei den Leuten, die jetzt hier geantwortet haben auf die Frage bei Spotify. Da hatte ich ja mal nachgefragt wegen Verbesserungsvorschlägen. Im Endeffekt kam da jetzt, ich subsumiere das jetzt einfach mal, die Leute haben uns angeschrien, ja nicht mit mehr Struktur an die Sache ranzugehen. Oh nein, Mike.
Das klingt nach einer Menge Arbeit, die da auf uns zukommt. Ja gut, also kommt ja unserer Grundkonzeption so ein bisschen entgegen. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an die Attitüde, mit der ich angefangen habe, Musik zu machen. Man hat gar keine Ahnung davon, wie das geht und macht dadurch irgendwas Besonderes. Ne?
Ja, so war das bei meinen Videos ja irgendwie auch. Ne? Also ich glaube, das ist ja immer das Wichtige, erstmal anfangen. Bevor man zu lange drüber nachdenkt und sich irgendwie zu viele Sorgen macht, erstmal anfangen und dann kann man ja auf den Weg gucken, was passiert.
Klar, nö.
Darf man denn fragen, wohin es euch verschlagen hat?
Ich bin im Bayerischen Wald.
Also in der Oberpfalz quasi?
Ja, da so in der Nähe, genau, ja. Auf dem Rückweg besuche ich noch meine Kumpel, mit denen ich Silvester war. Und du hast gestern auch noch eine schöne Wanderung gemacht zu irgendwelchen alten NATO-Funkabhörtürmen. Bin da fast runtergeweht worden. Das war ganz schön windig. Ist bis jetzt sehr, sehr lustig. Also warum ein Thüringer aus dem Thüringer Wald nach dem Bayerischen Wald zum Wandern geht, ist klar. Ne? Ist nicht klar sozusagen. Aber ist mal was anderes. Andere Steine hier. Ist kein Kalkgestein.
Okay, also andere Granulatzusammensetzung unter dem Fuß.
Das musst du wissen, was hier erdgeschichtlich los war. Auf jeden Fall fühlt sich's anders an.
Also so irgendwie richtig klassisch.
Granitiger.
Klassischer Wanderurlaub quasi.
Ja, na gut, auch es wird halt auch die Wellnesskeule ganz hart geschwungen in dem Hotel. Ne? Also das ist. Ich komme mal wieder dazu, ein Buch zu lesen irgendwie. Das ist eigentlich ganz
angenehm. Ich hab am Wochenende auch mal ausgeschlafen und dann in der Badewanne ein Buch gelesen. Und ich dachte, ich bin wieder irgendwie in meiner Jugend angekommen, voller Energie und Gemütlichkeit.
Ja, also man muss sich erst mal das schlechte Gewissen ein bisschen aus dem Hinterkopf bürsten, ne?
Das ist das Schlimmste dran, ja.
Ja, ich habe immer diesen Twist, ich denke, oh Alter, jetzt sitzt du hier und hast Müßiggang, ne? Eigentlich könntest du jetzt schon was vorbereiten und dann müsstest du das dann und dann nicht machen und dann könntest du eigentlich, nee, dann würde ich ja das machen, was ich jetzt mache, wenn ich mir die Freizeit freigeschaufelt hätte. Und bevor ich dann die Lücke, die ich mir in der Zukunft geschaffen habe, nicht mit Müßiggang, sondern irgendeiner anderen Scheiße Arbeit erledigen mache, weil ich wieder zu irgendjemandem nicht Nein sagen konnte, dann lieber in dem Moment, wo gerade Ruhe ist, durchziehen. Ne? Also gerade bei einer Familie mit Kindern ist die Zukunftsplanung da eh relativ unsicher, was die nächsten Stunden und Minuten angeht mit Freizeit. Deswegen, wenn du da ein Fetzen Muße irgendwo rumliegen siehst, saug ihn in dich auf.
Das ist wirklich. Aber so. Es ist wirklich, also dieser, weil du es gerade gesagt hast mit dem Kopf, im Endeffekt ist das was, worauf man sich erstmal konditioniert. Also zumindest war das bei mir so, erstmal diese Konditionierung auf das Durchziehen von Dingen. Und irgendwann, wenn man lange genug Sachen durchgezogen hat, muss man sich wieder entkonditionieren. Also ich merke das, ja, ich merke das gerade ganz hart jetzt auch im Zusammenhang damit, dass ich jetzt Leute einstelle, die jetzt mir auch ganz konkret Arbeitsschritte abnehmen, dass ich jetzt auch gleichzeitig drüber nachdenken muss, wie ich mir jetzt wieder ein Stück Leben zurückhole in diesen, also aus diesem.
Ne? Ja, absolut, das bist du ja dir und allen anderen schuldig. Ne? Also die sind ja sozusagen von deinem Esprit, von deiner Kreativität, von deinem Drive abhängig und den musst du ja auch am Leben erhalten. Ne? Und dir ganz persönlich, deiner Gesundheit, bist du das ja auch schuldig, dass du da immer mal in die Akkuladestation mental und körperlich dich einklickst. Das ist total wichtig. Ne? Also es ist ja fast vergleichbar, so diese Unplanbarkeit der nächsten Stunden, Tage und Wochen, als ob man, also wenn man selbstständiger Unternehmer ist oder eine Familie hat, du hast ja auch viele Babys, die also Projekte sind und die wachen auch ständig auf und brauchen Schreins. Irgendwas und was unvorhersehbar und hier und, nee, verstehst du, was ich meine? Ja. Ne? Also das ist ja genauso wenig planbar, ne? Bist du auf dem Weg da und dahin, aber dann kommt ein Anruf, dann musst du noch das und das machen und kann man schon durchaus vergleichen.
Ja. Jedenfalls also, haben wir beide ja am Samstag ein bisschen Akkus aufgeladen. In Leipzig.
Ja, in Leipzig beim Impericon-Fest. Das war echt lustig. Du bist aber recht spät aufgeschlagen dort.
Ich hab's nicht eher geschafft.
Hast du keinen Parkplatz gefunden?
Ich hab's tatsächlich nicht eher geschafft. Ich war noch im Gym. Also ich bin früh morgens. Also, was heißt, ich habe es nicht eher geschafft? Ich habe ausgeschlafen, hab ein Buch in der Badewanne gelesen, dann war ich im Gym und dann bin ich so langsam los.
Ach so, das war
genau. Ich hatte einfach nichts anderes vor, als zum Impericon zu gehen. Und da die Band, die ich als erstes sehen wollte, Thornhill war, schon um 12 gespielt hat, dachte ich mir, also ich gehe doch nicht ich bin doch jetzt nicht um 12 an einem freien Tag in Leipzig in der Messehalle. Also, das ist vorbei, diese Zeit, wo man bei der ersten
Band. Also, ist scheiße für die Band, ne? So denken viele Leute natürlich. Aber muss man als Band eben auch durch und da einen Gig hinlegen, von dem die Leute erzählen, die das gesehen haben, denen, die es nicht gesehen haben, das Gefühl vermitteln, dass sie was verpasst haben. Ne? Dann passiert das nächste Mal.
While She Sleeps, Summer Breeze 2012, erste Band, die gespielt hat. Ich war da, erste Reihe. So, und jetzt waren sie hier
Pre-Headliner. Mega Liveband. Ja. Mega Liveband. Also ich bin, ist nicht so auf Platte, mein Zeug, aber live schaue ich mir die immer richtig gern an. Kommen mir auch immer toll bei den Leuten an.
Ist erstaunlich. Ja. Also ist erstaunlich, dass das sind echt Songs, die ich auf Platte gar nicht mag. Die live richtig gut
funktioniert. Geht mir genauso. Ja, es hat live auch nochmal so ein bisschen anderen Drive. Ne? So ein bisschen, soll ich sagen, ein bisschen hardcoreiger kommen die mir da so rüber. Nicht ganz so kommerziell gebügelt, aber geile Band auf jeden Fall. Ich bin da irgendwie aufgeschlagen und bin 5 Meter gelaufen und dann stehst du erstmal 3 Stunden und quatschst mit allen Leuten, die du da triffst. Ne? Also das ist ja rein strategisch, wenn man bei einem Festival Backstage, musst du ja nicht rumrennen und die Leute suchen. Ne? Du stellst dich einfach so in das Dreieck zwischen Toiletten, Catering, Zelt und wo es so ein Umkleiden geht. Da stehst du, unterhältst dich mit irgendjemandem, da kommt jeder sowieso immer vorbei an dem Tag. Ne? Und dann kannst du dir da echt einen Zahn locker quatschen. Ne? Also das war wirklich so ein richtiges Veteranentreffen. Also da waren gefühlt habe ja mit jeder Band, die da gespielt hat, schon getourt. Was weißt du, mit SLA Dying waren wir 2005 das erste Mal auf Tour. Da kannst du die Anekdoten hin und her schieben. Ne? Da kommt dann Scott Vogel von Terror noch vorbeigeschnippt. Da hat immer was zu erzählen. Und dann die Orcus Burns Red Jungs und Callejon und Niara und Nesty und was weiß ich, wie sie alle heißen. Ne? Also das ist war wirklich ein richtiges Klassentreffen. War sehr, sehr erhebend und schön. Also demzufolge habe ich aber natürlich mir leider auch nicht viele Bands
anschauen. An dieser Stelle liebe Grüße an Paddy, der mir zwei Cuba Libre ausgegeben hat, nachdem ich einen über meine weiße Hose geschüttet hatte.
Ei. Naja,
ich habe den ganzen Tag drauf gewartet, dass ich irgendwas auf meine weiße Hose schütte. Und der letzte Drink landete dann direkt im Schritt. Es war so typisch.
Also ich dachte mir schon, dass der Abend, als du dann gleich als du ankamst, der versammelten Kanonenfiebermannschaften die Arme gelaufen bist, da dachte ich mir schon, dass das nicht so gut läuft. Alkoholtechnisch der Abend. Aber
ich dachte, es wird ein gesitteter Tag und dann habe ich gehört, dass Frank da ist. Na prima.
Naja, also was so den Getränkebesudelungstrieb angeht, da habe ich hier im Hotel auch ein schönes Ding geritten. War ich gestern noch schön mit den Hotelbademänteln, ne, Schloh Weiß im Spa-Bereich. Und wenn du dann so in der Sauna ausgedörrt und im Salzbad, was du sich dann wiederkommst, willst du natürlich irgendwie was trinken. Und ich habe an so einem Getränkespender wollte ich natürlich, irgendwie standen die Gläser so ein bisschen dahinter und da wollte ich rangreifen. Und komm halt an den Ausschankauslöser des Orangensaftes des Getränkespenders. Und es ist mir natürlich frontal über meinen weißen Bademantel durfte ich dann zu meinem Hotelzimmer mit einem richtig schönen gelben Lätzchen vorne mein Bademantel da langlaufen. Also das sah wirklich aus wie Inkontinenz Endstufe. Sehr erhebend. Das hat natürlich für viele Lacher wieder mal gesorgt. Aber ich bin ja froh, wenn ich entertainen kann, ne? Ob es nun freiwillig oder unfreiwillig ist. Naja,
so ist ja, es. Ja, also diese Clumsiness meiner Jugend, die bin ich nicht losgeworden, was sehr, sehr peinlich ist.
Ja.
Vor allem landet es bei mir immer im Schritt. Es ist echt.
Ja, nur dass du denkst, die Leute machen sich über deine weiße Hose lustig, wenn da was drauf ist. Das Kind ist doch da vorher schon im
Rein. Moment, warte mal, ich muss hier mal kurz annehmen. So. Also ich muss sagen, ich fand mich sehr stilvoll und das ist alles, was zählt. Alles andere ist egal.
Ja, warst du doch auch. Ja, das ist aber. Ey. Leute wie du müssen doch damit kämpfen, dass der Rest der Welt einfach noch nicht bereit dafür ist.
immer ein bisschen vorm Trend sein, ja.
Ja, nein, man muss sich das ja auch so im Impericon-Vorfeld so ein bisschen vorstellen. Ne? Das sind ja auch wirklich, wie soll man sagen, Stylomat-mäßig schwerstens tätowierte Extrem-Musik-Freaks unterwegs. Und dann kommt ja unser schöngeistiger Parabelritter reingeschwebt mit seinem Blumenhemdchen und seiner sonnenbrillenpflichtigen weißen Hose und das fällt schon auf. Das fällt schon auf, soll es ja auch.
Also soll eigentlich, es, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich vor meinen Spiegel stelle und mir denke, wie kann ich jetzt unter diesen ganzen schwer tätowierten auffallen? Aber es ist natürlich so, ne, wenn du es auf der Haut nicht trägst, dann trägst du es halt auf der Klamotte irgendwie, die Farbigkeit. Das kann
ja,
natürlich sein.
Aber ist doch okay, natürlich, klar, aber ich finde das ohnehin, also nichts gegen, ne? Nicht, dass ich das nächste Mal von meinen Nesti-Jungs oder was weiß ich, von allen schwer tätowierten, gibt es ja bei uns in der Band auch eins auf die Fresse kriege oder so. Aber diese komplette also es gibt ja fast nichts Individuelleres als ein Tattoo, ne? Das ist ja fast so ein intimer Akt. Der da aber trotzdem nach außen getragen wird und trotzdem entsteht in der Masse dieser Individualitäten ein totaler Uniform-Look. Und das finde ich gerade bei Hardcore-Metal, Metalcore-Bereich, finde ich das eigentlich immer ganz interessant. Dass da diese Uniform, wobei.
Also zum WGT, wenn man zum WGT gehe ich auch immer nur in weißem Anzug. Weil diese Uniformität geht mir super auf den Sack. Ich finde das super langweilig.
Ja.
Und ich meine, du hast ja auch einen individuellen Style. Ne, du kommst da an und man denkt, was hat denn der Farmer hier verloren?
Ja, stimmt, das hat man mir auch gesagt. Sieht aus, als ob ich ja gerade vom Mont Blanc runtergekommen bin, so ungefähr. Aber es hat einfach den Grund, siehst du, wenn ich mir Orangensaft im Wellnessbereich über meine schwedische Outdoorhose kippe, das ist völlig scheißegal, da warst du einmal Watsch, da ist der Rotz
als
runter.
Als zweifacher Vater bist du ja auch immer nur in Extremsituationen, das ist völlig klar.
Ja, auf jeden Fall. Also ohne Wirbelsäulenprotektoren bringst du heute kein Kind mehr in den Kindergarten. Ne? Das ist schon völlig klar. Aber ja, das stimmt. Also dieser, da machen sich natürlich, zum Beispiel, keine Ahnung, Kenny von SLA Dying. Ne? Da komme ich da angelatscht mit meinem Holzfällerhemd, ne? Meiner Outdoorhose oder was weiß ich. Da macht er sich natürlich komplett drüber lustig, weil mehr Allmann-German-Style gibt's für den nicht, ne? Als irgendein Typ, der im urbanen Gebiet rumläuft, als ob er gleich ein Wildschwein jagen will. Tja, da kann ich wahrscheinlich nicht aus meiner Haut. Ich bin halt Thüringer und da musst du immer für eine Wanderung vorbereitet sein. sonst geht das gar nicht anders, ne? Auf jeden Fall. Woran arbeitest du gerade?
Nichts, Mike. Nichts?
Nichts?
Nee.
Oh, schön. Hast du so viel vorproduziert?
Nee, ich mache die Woche einfach nichts.
Oh, das ist ja toll.
Das mache ich auch. Also, ich fahre morgen zum Ragnarök.
Ah, ja, okay, hast du erzählt.
Den nächsten Getränkeunfall verursachen.
Eieiei, spielt da was man sich angucken
na,
muss?
Na, Kanonenfieber, Mike.
Ach so.
Ja, es war quasi nur Vorbereitung am
war quasi. Ich war überrascht, dass so, also vom Weiten... Das Hipster-Level in der Band ist ja auch relativ hoch.
Das ist
ne?
schon enorm,
also,
ja.
Also ich habe gedacht, die sind ein bisschen, also ich kenne ja nur Mastermind. Also das meinte ich jetzt
ja,
nicht.
Ja, aber das ist der größte so, Hipster von allen.
Also. Ja, natürlich. Ich dachte, da ist der Rest der Band ein bisschen wurzliger, aber moderne hübsche Jungs kann man nicht meckern.
Ich versuche gerade den Gedanken bei ihm zu planten, eine EP über die Völkerschlacht bei Leipzig zu machen.
Ah, okay.
Weil diese Variabilität in der Schlachten, in den Schlachtengesängen, die ist schon da. Also es soll nicht nur um den Ersten Weltkrieg oder so gehen.
Ich habe versucht, diesen Samen schon bei einigen kriegsorientierten Metal-Bands zu setzen. Ne? Also zum Beispiel Macbeth ist ja auch so ein Fall. Ne? Das ist ja Zweiter Weltkrieg hoch und runter. Und dann vielleicht nochmal hier so ein paar Partisanengeschichten oder irgendwie sowas, aber ist ja dann soweit, also irgendwann kann Erster Weltkrieg auch bald keiner mehr hören, ne? Und was kommt dann, ne? Da kommen halt die Knüppeleien mit den Franzosen als nächstes irgendwie.
Ich fand das so angenehm, als Sabaton dieses Album über den Nordischen Krieg gemacht hat. Mhm. Und so die großen heroischen Stunden von Schweden gab ja jetzt nicht so viele. Weiß ich nicht, das hat nochmal, es ist nicht so bedrückend, weil die Nähe nicht mehr da ist zu dieser Geschichte und dadurch hat es irgendwie was.
Ja, aber es gibt im, ich weiß nicht, so in der Militärgeschichte, weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber was jetzt Metal-affin ist, da gibt es wirklich so ein paar Jahrhunderte, die jetzt nicht so wirklich Metal-Style sind, ne? Also keine Ahnung, Mittelalter oder selbst Bronzezeit oder irgendwelche Sachen, da ist ja Metall auf Metall gekracht und das ist ja alles irgendwie so, oder Wikinger, das ist ja so Berserker-mäßig, also da hörst du ja Metallklirren und harte Männer und was weiß ich und im Ersten Weltkrieg sind dann die ersten britischen Panzer aufs Feld gerollt und das hat geknarzt und geknackt und die dicke Bertha hat da was weiß ich für dicke Granaten ausgespuckt und hast du nicht gesehen, Zweiter Weltkrieg sowieso, ne, das sind ja alles Metallklumpen und Metallsound gewesen, so im keine Ahnung, wenn da ein Trommler mit einer Seitenflöte und einem Bajonett übers Feld marschiert und sich da in Reihenformationen nach Vorschrift gegenseitig abgeschossen wird. Das ist irgendwie so eine Art barocke Kriegsführung, so Zinnsoldatenmäßig. Das ist alles so ein bisschen niedlich. ich weiß nicht, da muss man wahrscheinlich einen Song schreiben über das Medizinlager, wo da ein Fließband amputiert wurde und was weiß ich oder so. Ne? Das
also,
war irgendwie Metal.
Also ich muss sagen, aber diese Unterscheidung hatte ich da eigentlich nie, weil ich mich auch durch die Lokalität, sage ich mal, viel damit auseinandergesetzt habe als Kind. Und klar habe ich auch, ich habe auch Zinnsoldaten bemalt, ja, also mal abgesehen davon. Aber
na, Zinn also, ist nicht Stahl.
Das ist schon richtig, aber ich meine schon alleine die Überlegung, dass da einfach 10.000 Leute in einer Linie auf ihren Tod zu laufen, ganz ruhig und gesittet und dann zerfetzt werden. So, Punkt. Einfach so, okay, ihr werdet jetzt zerfetzt und los. Da, also wie brutal soll es noch sein? Weiß ich nicht. Ich finde das schon durchaus insane. Und eben auch nochmal im Hinblick auf die Kriegsschifffahrt zu der Zeit. Ja, also was da für krasse Linienschiffe und Schlachtschiffe und so entstanden sind. Und also es ist einfach von der Ästhetik, finde ich, das ganz große Klasse.
Ja, absolut, aber es hat für mich nicht den Sound. Also wenn so eine Schiffskanone Holz zersplittern lässt beim Gegner oder irgendwas, oder wenn so eine schwedische Hightech-Kanone damals den Rest Europas vernichtet, aber die schlägt halt in nasser Erde ein, ne, war meistens noch nicht mal mit einem Sprengsatz dran oder irgendwie so. Das ist so dieser Sound, also ich glaube, das hält also Metal-Bands immer noch so ein bisschen
so eine
davon zurück.
Also das ist schon Metal, Mike, das.
Ja, aber es ist nicht so Metal wie, weiß ich nicht, die Panzerschlacht und Bogen von Kursk oder Schützengräben vor Verdun oder ein Giftgaseinsatz in Ypres in Flandern. Also, ja.
Also ich habe auf jeden Fall, der Samen ist gepflanzt. Ich habe hab vor 2 Jahren schon angefangen, da zu beeinflussen, dass da mal was über einen amerikanischen Bürgerkrieg passiert irgendwann.
Ja, also
das habe ich schon gepflanzt so. Und
Mr. Schaffer hat da ja jetzt eine Lücke hinterlassen, die gefüllt werden muss.
Ich erkannte die Gettysburg-Trilogie vorher nicht. Das musste ich ihm nochmal einimpfen. So als
okay.
So.
Ja, das ist schon
krass.
Schau
es doch mal an. Vielleicht ist es ja was. Ja. Also ich denke, da kann man noch eines erwarten und sollte da irgendwann mal was Spannendes Richtung Richtung napoleonische Kriege oder so stattfinden, werde ich mich da auch mal herablassen, das vielleicht dann auch mal mit einzusingen.
Oh, na da wird deine Gesangskarriere weiter vorangetrieben. Na, ist doch gut. Nee, also das funktioniert ja auch im Metal, solche Sujets. Ne? Also man denkt ja auch an Running Wild, keine Ahnung, ne? Little Big Horn und Iced Earth natürlich, ne? Galore.
War für mich das Größte der ganzen Bandgeschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also vielleicht musikalisch wird man mir jetzt widersprechen, aber
vielleicht sollten wir eine Metal Lyrics Consulting Firma aufmachen.
Oder so generell eine Beratungsfirma für Konzepte. Also ich werde ja mittlerweile tatsächlich.
Also eine Beratungsfirma für Konzepte gibt es schon.
Nee, aber für Metal-Konzepte.
Für Metal-Konzepte, oder
so,
ja.
Ne, also so. Also ich werde tatsächlich von vielen Leuten gefragt mittlerweile. Es gibt Menschen, die Wert auf meine Meinung in diesen Sachen legen, obwohl ich überhaupt kein Musiker bin. Das muss ich mal überlegen, ja.
Ja, du hast aber eine Nase dafür, was bei den Leuten ankommt, ne? Für Themen, für ob da irgendwas dahinter steckt, ob es sich da lohnt, das weiter zu verfolgen. Die wissen ja nicht, wie oft du deine Nase wieder irgendwo rausziehen musst, weil es doch nichts ist. Ne? Die Leute werden ja nur mit deinen Erfolgen konfrontiert, sozusagen.
Also bis jetzt hat ja alles, was ich gemacht habe, irgendwie funktioniert. Das ist ja noch nicht schiefgegangen bis jetzt.
Ja, nee, ich meine jetzt auch mal recherchemäßig und so. Ne?
Ja,
da biegt man ja schon in Sackgassen ab und muss sich dann mal eingestehen, nee, geht hier nicht weiter oder so, ne? Sonst kannst du ja.
Ja, aber Mike, wie wär's denn? Wollen wir so eine Agentur einfach aufmachen und irgendwelche Nachwuchsbands beraten? Da hätte ich Bock drauf. Aber die haben immer kein Geld, das ist problematisch.
Das ist problematisch und ich will auch Nachwuchsbands nicht. Also ich berate ganz viele Nachwuchsbands, aber ich habe noch nie Geld dafür genommen. Ne? Also das ist für mich wirklich das Hinterletzte, dass irgendwelche, wenn ich das immer sehe, so Musikbusiness, so nicht ganz erfolglose, aber schon so halbwegs abgehalfterte olle Musiker, das ist dann wie fast so ein bisschen so eine Art Schneeballsystem. Ne? Also Leute, die es nicht so ganz
Erfolglosigkeit weitergeben. Das ist ja generell so, Beratungsbusiness.
Nee, die es nicht so ganz bis nach oben geschafft haben, die okay sind, ne, die vielleicht zweite, dritte Zeile bei Festivals spielen und so. Und die aber kapiert haben, wie der Hase langläuft im Business nach einigen Jahrzehnten, dass die dann Manager von jungen Bands werden und bla 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 und die jungen Bands genauso übervorteilen und vielleicht noch nicht mal bewusst über den Tisch ziehen, aber so dieses Unvorteilhafte an die Jungbands weitergeben. Na,
auch ein Stück von Kuchen haben wollen.
Ja, dass sie einfach Prozente von ihren Einnahmen abgeben müssen an Leute, die eigentlich im Prinzip gar nichts davon machen. Ne? Das ist ein ganz großer Prozentsatz des Managertums in der Metal- und in der Musikszene allgemein. Ne?
Ich glaube, es gibt da aber auch solche und solche.
Also natürlich gibt es solche und solche, na klar. Aber das merken dann junge Bands, wenn sie hoffentlich dann mal bei einem erfolgreichen und guten Management gelandet sind, erst hinterher, dass sie vorher mit ganz schönen Idioten zusammengearbeitet haben, die eigentlich gar nichts machen, ja, sondern dann nur so ein bisschen was noch nebenbei abfassen wollten. Ne? Dann wird hier nochmal schnell Publishing-Deal unterschrieben und da und bla 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 und schon hast du, oder einen Plattenvertrag, schon hast du für einige Jahre Deals am Hals, die nicht so gut sind, wie sie hätten sein können.
Das ist ja jetzt aber was anderes, als ich eigentlich meinte. Ich meinte ja jetzt nicht Management oder so, ich meinte jetzt so eine Konzeptionierung, so ein Konzept, dass du halt und wie du es in auf jeder Ebene sozusagen umsetzt, dass es quasi aus einem Guss wird. Weil es am Ende, wenn wir uns anschauen, welche Bands besonders gut funktionieren, das sind halt Bands mit einem Konzept, wo die Leute wissen, was sie kaufen. So, ne?
Absolut, so, absolut. Also ich denke, also ich finde interessant, Bands zu beraten, die eine Grundidee haben, von der du denkst, boah, das könnte irgendwie was sein. Also so Rohdiamanten halt, ne? Weil wenn du dir jetzt selber dir ein Konzept für eine Band ausdenkst und so weiter, dann bist du ja eigentlich fast schon beim Casting, ne? Das ist so eine, gibt's ja auch, ne? Genug alte Metal-Musiker im Hintergrund irgendwelche Bands hochziehen, ja, und die dann auf Tour schicken und für die Songs schreiben und was weiß ich. Das ist irgendwie auch scheiße. Aber so eine junge Band, wo man merkt, boah, krass, da ist irgendwas. Die wissen zwar selber noch nicht, was es ist, aber die haben irgendwas Besonderes, die haben irgendeine Grundidee. Und da könnte man dran rumarbeiten und denen helfen, Fehler zu vermeiden. Aber
ne? Wie gesagt, das scheitert dann ja meistens nicht an der Idee oder am Willen, sondern am fehlenden Verständnis der Marktmechaniken und der Zusammenhänge oder dem fehlenden Kontakt. Ne? Wenn du an einer Stelle einfach den falschen Kontakt hast oder keinen Kontakt, dann ist halt Kacke.
Also 90% so einer Beratungstätigkeit wären nicht den Bands zu erzählen, was sie machen sollen, sondern was sie nicht machen sollen. Ne? Also das ist eher so eine Art Negativschablone, weil die meisten Fehler begehen Bands, indem sie bestimmte Sachen machen, die sie nicht hätten machen sollen. Nicht, weil sie irgendwas verpassen oder aber gerade aus dieser Angst heraus, irgendwas zu verpassen oder etwas nicht zu machen, wie die anderen das machen oder so. Ne? Da biegen ganz viele in so eine Schiene rein, wo sie komplett im Strom schwimmen, ne? Und dann irgendwie nicht wahrgenommen werden.
Ich finde das schon richtig lustig, wie wir uns hier so diese Gedanken machen, während wir das beim Podcast-Business genauso nicht beachten, was man machen sollte und wie man es machen sollte, ja.
Ja, natürlich, aber ich meine, das ist ja auch von deinem kreativen Unternehmertum die Urerfahrung, ne? So ist es ja bei mir auch. Dass du, natürlich kannst du dann, wenn du jetzt auf einer Position angekommen bist, an der sich's auskommen lässt, von der aus man Fühler ausstrecken kann, Brückenköpfe bauen und neue Projekte und so weiter, ist es natürlich leicht jovial, da über diese erste Zeit drüber zu reden und das zu analysieren oder so. Ne? Aber ich habe auch davon profitiert, dass mich ab und zu mal ehrliche Leute im Musikbusiness zur Seite genommen haben und haben gesagt, ey, pass mal auf. Lass den Idioten links liegen oder das kannst du knicken, brauchst du nicht machen. Vergiss es, ihr habt Zeit, ihr seid gut, ihr habt Zeit. Lass es. Ne?
Man muss auf sowas auch hören. Also ich habe auch viele solche Hinweise bekommen und habe vielleicht ein oder zweimal zu wenig drauf gehört. So.
Absolut. Und das ist das wirklich Krasse. Ne? Das sind manchmal sind das wirklich Hinweise und Tipps, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann, ne? Wo man sich, also ich kann mich an mehrere Situationen erinnern, wo ich mir 100% sicher war, dass das für mich nicht so laufen wird und dass, wenn ich an dem Punkt angelange, ich einen Besen fresse, ne? Und wie viele Besen ich in meinem Leben schon gefressen habe, weil es dann genauso gekommen ist, wie mir das alte Haudegen damals prophezeit haben, glücklicherweise, ne? Aber das ist schon krass. Also hier muss ich wirklich mal eine Lanze so für die Altvorderen brechen, zu denen ich ja mittlerweile auch fast gehöre. Es ist echt wichtig, als junger Emporkömmling in einem kreativen Business nicht auf das Gelaber von den alten Säcken zu hören und das so zu machen wie die, aber es ist genauso wichtig, auf das Gelaber von den alten Säcken zu hören. Ne? Ich glaube, das ist das Talent am Anfang, da auszusondern, auf wen man irgendwie was hören will und nicht. Und da sind Vorbilder eigentlich schon immer ein ganz guter Treiber. Ne? Ich rede jetzt nicht von Idolen oder irgendwie sowas, aber wenn man sich da Vorbilder oder es ist ja auch in diesem ganzen Influencer-Gelaber, Chaka, so machst du Erfolg, ist ja auch dieses Coaching-Tum auch immer ganz weit verbreitet, aber sich für irgendwas einen Coach suchen oder ich nenne es mal lieber Vorbild, jemand, der einem da Tipps gibt und mal eine Bresche schlagen kann oder irgendwie, finde ich schon auch, ist wichtig. Also das ist bei diesem Gelaber wirklich ein Aspekt, der echt verfolgungswert ist. Und es ist wirklich so, also Leute, die kreativ sind, die Esprit haben, die Erfolg hatten und haben, die sind auch auf so einer gesicherten Position, dass sie froh sind, dass an jemanden da würdig ist, weiterzugeben, das Wissen und so eine Art Fackel weitertragen zu lassen, ne? Weil an ihren Erfolg ändert das nichts, wenn jemand genau hinterherkommt und
wer es nötig hat, unsicher zu sein, der wird ja keine.
Ja, also so geheime, total geheime Kochrezepte oder irgendwie sowas, das ist eigentlich immer eher so ein Zeichen für ganz, ganz große Unsicherheit und eine ungesicherte Position. Ne? Also das habe ich oft so festgestellt. Ja.
Tja, und im Endeffekt, wenn man sich in dem Bereich, in dem man unterwegs sein will, einen Mentor suchen will, ich glaube, das ist eine gute Sache.
Mentor ist ein tolles Wort, ja, das ist mir nicht eingefallen. Das ist wahrscheinlich zwischen Vorbild und Coach so genau der Hybrid, der das bezeichnet. Ja, Mentor ist dann gut.
Ich habe das leider nicht geschafft, aber wenn man die Möglichkeit hat, jemanden auf einer Vertrauensebene so zu erreichen, dass man ihn um sowas bitten kann, nehmt das an und hört zu und lernt. Generell,
ja.
Großteil der Zeit ist einfach nur zuhören und lernen.
Wichtig. Genau. Und abwarten und erstmal die anderen die Fehler machen lassen.
Richtig.
Muss man ja dann, gar nicht selber.
Ne? Auch auf das Timing hoffen. Also einfach, je länger man beobachtet und je länger man lernt und zuhört, desto genauer wird einem auffallen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist.
Genau. Also die erste Gelegenheit ist nicht immer die beste. Ne? Das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Und deshalb muss man manchmal Chancen auch gar nicht so sehr nachtrauern. Und klar, ne, also das ist jetzt wirklich so Fuck-up-Night-Gelaber irgendwie. Aber was weiß ich, die Sackgassen und Misserfolge gehören ja auch dazu. Ne? Werden ja immer nur die Erfolge da nach außen gekehrt und da, wo man Lehrgeld bezahlt hat. Das ist ja dann wirklich eine Investition, Lehrgeld. Ne? Ist nur, wenn man aufgibt. Ist es in Gulli geschmissen.
Ja, das mit diesen Fuck-Ups finde ich immer so ein zweischneidiges Schwert, weil oft erzählen Leute bei solchen Veranstaltungen, ich war ja auch auf der einen oder anderen und habe mir das mal gegeben, von irgendwelchen Schwachsinnskonzepten, die auf jeden Fall vor den Baum laufen mussten, von denen man vorher schon gewusst hat, dass die schief gehen mussten. Und dann denkst du so, ja, Mensch, wenn du vielleicht zweimal drüber nachgedacht hättest, hättest du es vorher gewusst. Das ist jetzt keine Lehre für irgendwen.
Es fängt halt nicht jeder auf dem gleichen Level an. Ne?
Naja, also, es ist halt oft die Gier, was die Leute dann antreibt. Ne? Also dieses, ja, wir müssen jetzt ja unbedingt sofort rausgehen und schnell und skalieren. Ja, und das ist ja eben der Punkt. Lieber erstmal humble beobachten und wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist, loszuschlagen.
Ja, Gier frisst Hirn, ja. Klar. Also und Ungeduld vor allem auch. Ne? Das ist es eben. Also diese Ungeduld, weil in Fuck-Up-Nights oder in irgendwelchen Podcasts oder in irgendwelchen Influencer-Stories sind halt Erfolgsgeschichten extrem gerafft und glatt geschliffen. Also da sind nicht alle Verästelungen, alle blinden Pfade, die man mal gewandert ist oder irgendwie so. Das wird da ja gar nicht erzählt, ne? Und ganze, was weiß ich, Zufallsweggabelung oder irgendwie, ne? Also wenn ich auf meine Karriere zurückblicke, es gibt gibt genug Punkte, wo ich keine Ahnung habe, warum ich da Glück gehabt habe. Das hätte genauso gut bumm vorm Baum gehen können und dann war es das.
Die entscheidenden Momente sind immer irgendwie Glück. Natürlich in der Situation, in die man sich begeben hat. Ne? Also du musst schon da sein, damit das Glück dich findet. Aber
Bereit sein, ja. Genau. Ja, aber ganz oft merkt man auch erst hinterher, boah, krass, das war jetzt aber hier eine krasse Kreuzung. Also wäre ich da links abgebogen, Heidewitzka, das wäre scheiße gelaufen. Ne? Und am Ende her weiß man da gar nicht, wie das, so ähnlich wie ein Fußballer vorm Torabschluss, ne? Der eigentlich, Vollspann schießen wollte, stolpert und kriegt einen an die Pike und dann rollert der Ball ins Tor und dem ist bewusst, okay, das war jetzt hier gerade das Gegenteil von Pech, ne? Was ihm da passiert ist und er wollte das überhaupt nicht so und die ganze Welt feiert ihn dafür. Und das ist aber auch ein Stück weit das, wie soll man sagen, nicht das Deprimierende, aber oft immer so die Erkenntnis, wenn man Leute, die mit glühenden Augen vor einem stehen und auch so einen Weg gehen wollen, wenn man denen da sagen muss, du kannst das und das machen, aber dann ist es noch lange nicht gewiss, dass dir das passiert, weil dieser Glücksfaktor eben nicht berechenbar ist. Ne? Und jeder, der einem verkauft, dass irgendwas berechenbar ist oder dass wenn du das und das machst, dann das und das passieren wird, das ist völliger Schwachsinn. Das ist nur jemand, der Bücher, der Sendezeit, der Klicks verkaufen will. Ne? Also man kann da ein Grundrezept geben, aber muss dann immer jemandem ehrlich in die Augen schauen und sagen, ey, was du damit machst und was dann mit dir passiert, das ist einfach nur, du hast die Empfangsstation aufgebaut, ob da was kommt, kann man ehrlich nicht sagen. Genauso ist das bei Bands. Ne? Also ich sehe das in der Musikindustrie jeden Tag. Wir spielen auf Festivals mit, keine Ahnung, da sind wahrscheinlich 60-70% der Bands besser als wir. Ne? Und aus Objektiven bei jedem Talentwettbewerb oder Music Award oder so würden die Bands vor uns landen. Mhm. Aber die Leute vor der Bühne sind halt anderer Meinung, was den Erfolg angeht. Ne? Man kann das oft nicht so über so ein objektives Raster ziehen. Ne? Das ist einfach so.
Ja, und nochmal, um auf was anderes zurückzukommen, was du vorhin gesagt hast, wegen der Raffung der Erfolgsgeschichte, ne, dass alles immer so wie eine ein stringentes Vorankämpfen und eine Perlenkette der Erfolge, dass es so rüberkommt. Du wirkst immer sehr ausgeglichen und sehr positiv. Also kann ich jetzt nicht für dich sprechen, aber bei mir ist es so, ich bin eigentlich immer unzufrieden mit dem Stand, immer. Ausschließlich. Es ist fast nie, dass ich sage, yes, sehr gut.
Ja. Es liegt auch unser Manager, sei Credo Saumer, Zufriedenheit ist Stillstand.
Das klingt fast genauso wie mein Credo tatsächlich. Mein Credo heißt Stillstand ist tot.
Stillstand ist tot, echt, das ist ja wirklich urkapitalistisch.
Na?
Keine Ahnung.
Aber das ist gut, ich kann das auch weiter mit Zufriedenheit ist Stillstand und Stillstand ist Tod. Fantastisch, fantastisch. Vielleicht habe ich doch mehr mit Benny gemein, als ich dachte.
Ja, also vom Mindset her glaube ich schon, also im positiven Sinne. Aber an der Impericon Schnapsbar auf jeden Fall nicht. Da ist unser Benny ja so clean wie ich. Aber Bin ich komplett das Gegenteil. Also keine Ahnung, da habe ich wirklich so einen buddhistischen Hippie-Klatsch. Ne? Also ich bin wirklich immer sehr, sehr humble. Und weil ich halt irgendwie festgestellt habe, je egaler mir es ist, umso erfolgreicher wird es.
Gut, ihr habt ja auch Benny.
So. Ja, da ist schon richtig. Natürlich, das ergibt sich dann aus so einem, das ist dann so eine Hybrid-Situation. Ne? Es gibt ja treibende Kräfte, auch Ali in unserer Band ist auch eine treibende Kraft, der immer ständig einen Haufen Energie hat und nach vorne drängt und so weiter. Und ich habe auch eine Menge Ideen und so weiter. So ist es ja überhaupt nicht. Aber ich bin dann doch immer jemand, der erst im Stillen köchelt, dann irgendwie nach raus. Also ich bin nicht so ein Self-Fulfilling-Prophecy-Typ, weißt du, mit einer Idee raus. Preschen und das Universum wird das hören und mich auf dem Weg leiten und dann wird das irgendwie so passieren. Also ich bin...
Ich lasse es halt mit einem Schnellkochtopf kochen.
Ah, okay.
So, ne? Also ja, auch nicht das Vorpreschen, also der Druck wird halt einfach erhöht.
Der Druck wird erhöht.
Naja, auf jeden Fall, aber warum ich diese Woche gerade generell mal nichts Inhaltliches tue, liegt auch daran, dass ich gestern meinen Redaktionsleiter eingearbeitet habe. Ich hatte ja letzte Woche ein paar Bewerbungsgespräche und habe jetzt die nächsten Wochen noch Bewerbungsgespräche und habe da mit sehr interessanten Leuten zu tun und bin sehr guter Dinge, dass man da jetzt mit...
Und weiß der jetzt, wie die Kaffeemaschine funktioniert? Oder
er hat auf jeden Fall schon den besten Kaffee Halles gekostet und für sehr gut befunden.
Hängt da die Latte hoch in Halle? Ich weiß es nicht.
Wir haben super Kaffee hier. Ich gutiere den von Kaffee Roy am allerliebsten. Okay. Das 7 Gramm ist auch sehr gut tatsächlich, aber Roy finde ich noch ein bisschen
besser. Okay, da hast du dir dein nächstes freies Gedeck im Kaffee Roy hier mit auch verdient.
Nee, das will ich ja gar nicht. Man muss ja lokal unterstützen. Das ist doch wichtig.
Ja, ne, absolut. Ne, das glaube ich. Also da kann ich natürlich überhaupt nicht mitreden. Ne? Keine Ahnung. Ich trinke allerhöchstens mal einen im Nu-Malz-Kaffee. Wie zu einem Ostergebäck aus Hefe zum Beispiel. Da mag ich das. Es ist so Kindheitserinnerung. Mhm. Malz-Kaffee mit einem Hefezopf oder mit einem Osterhasen gebacken. Mhm. Aber nee, also Kaffeefachmann bin ich da überhaupt nicht. Aber wie funktioniert denn das bei euch? Ist das so ein dezentrales Redaktionssystem oder seid ihr so campusmäßig? Nee, ne? Da sind die Leute viel zu sehr von irgendwoher, als dass ihr am Tisch zusammensitzt und dann Redaktionsboard.
Nee, habt, also das ist, also mein ganzes Team ist ja in ganz Deutschland verteilt.
Ist virtuell sozusagen.
Ja, ja. Also das ist, glaube ich, auch relativ was Besonderes, würde ich mal behaupten, dass einfach jeder woanders sitzt. Mal sehen, ob das langfristig so funktioniert, aber das gucken wir uns jetzt einfach mal an.
Naja, gut. Aber eine Weihnachtsfeier gibt's. Ja, und da hat ich im Ansatz drüber nachgedacht, Alter, du musst jetzt schon für eine Betriebsweihnachtsfeier eine Location buchen. Wo lebst du? Sonst kannst du hier Mitte Januar feiern, da sind dann noch Termine frei.
Ja, das weiß ich, also das ist halt so... Der Punkt ist ja, wenn jemand in München wohnt oder in Hamburg, wo macht man es in Halle? Dann müssen alle diese Strecke zurücklegen und ich glaube, die Hälfte hat einfach keinen Bock drauf. Das ist halt das Problem. Ne? Also da fehlt natürlich diese soziale Komponente. Ist jetzt nicht mein Problem, auch nicht das von den meisten meiner Mitarbeiter. Das sind auch alles nicht so die Menschen, die unbedingt permanent Menschen um sich drum herum brauchen.
Nee, da komme ich wahrscheinlich zu sehr aus dem Firmenarbeitsumfeld und aus dem öffentlichen
Dienst. Du bist einfach ein fucking Networker, Alter. Wenn irgendwo, das hat man ja auf dem Impericon gesehen. So, das ist halt dein Esprit. So. Das ist auch mein Esprit, aber ich habe gerade keine Zeit dafür. Aber ich möchte gerne wieder Zeit dafür haben. Ich bin eigentlich auch gerne im Gespräch mit Leuten, so ist es nicht.
Also Networken macht am meisten Spaß, wenn man das überhaupt nicht als Networken betrachtet, ne? Weil dann passiert es irgendwie so krampfhaft rumrennen und Leute kennenlernen, die einem irgendwie nützlich sind. Ich meine, das sieht man ja, da gibt es ja 1000 Menschen, die das genauso betreiben.
Aber das ist ja auch ein, also ich meine, das kannst du ja auch jetzt relativ einfach sagen, weil die Leute in dem Umfeld, in dem du unterwegs bist, die kennen dich ja. So, da ist ja auch nett, also mir ist für mich und für dich ist Networking ja mittlerweile super einfach geworden. Man stellt sich irgendwo hin und das hast du ja gerade gesagt, man stellt sich irgendwo hin und die Leute kommen vorbei. Naja, gut. Geht schwieriger. Ich weiß noch, wie das vor ein paar Jahren war, wo ich dann wirklich krampfhaft Leute kennenlernen musste an der Bar in irgendwelchen, bei irgendwelchen Veranstaltungen. Was auch funktioniert hat, weil ich offensichtlich.
Da spielt Teufel Alkohol wieder eine integrative Rolle.
Und
ne?
Das ist dummerweise der Punkt. Das ist dummerweise der Punkt. Aber ich habe Alkohol auch immer als soziales Instrument gesehen. Also ich brauche das nicht. Es geht mir immer nur darum, dass ich besser mit Menschen klarkomme und connecten kann. Es ist tatsächlich für mich eher so ein Werkzeug für Sozialisierung.
Also das ist, glaube ich, eins meiner größten Talente, was ich irgendwie, wenn ich mich bei dir bewerben würde oder so, ne, was da irgendwie bei Sonstiges steht oder warum sollten wir sie einstellen? Ich kann halt wirklich stocknüchtern mit besoffenen Networken. Ich habe da so eine Niveauflexibilität, dass ich da auch echt Leute abholen kann. halb vier an der Hotelbar irgendwie, ne? Und die denken, verlassen dann das, stabiler Typ, gib mal deine Karte, so ungefähr. Ne? Hat man natürlich nicht immer Lust drauf, gab auch schon genug Situationen, in denen man dann Ali zum Networken hingeschickt hat. Oder so. Da hat das natürlich auch super drauf, gerade diese diese Party, Stehparty-Attitüde.
Na, wobei Ali ja jetzt auch dem Alkohol abgeschworen hat.
Der ist clean. Der ist wirklich krass dabei. Krass dabei. Ne? Also, wie gesagt, haben wir ja schon ein paar Mal unseren Respekt gezollt. Ja. Aber du, ich bin ja wirklich, ich habe seit Tagen keine Tagesschau mehr geguckt. Gibt es irgendwas einen politischen Aufreger, über den wir uns noch unterhalten sollten? Ich bin ja gerade wirklich völlig isoliert. Ich habe noch nicht mal Spiegel Online angeguckt.
Mike, das ist okay. Das ist okay. Hm. Ich habe jetzt auch mal wieder ein bisschen mehr gelesen, jetzt heute Morgen. Dachte mir, ah komm, guck mal, was aktuell los ist. Und ich dachte so jetzt, nee, heute ist eigentlich nichts, worüber wir mal so nebenbei im Podcast sprechen sollten.
Ach, okay, das ist ja schön.
Nö, also ich denke...
Was heißt schön? Heißt nicht, dass alles schön ist,
absolut gar nicht. An der Welt. Absolut gar nicht, aber wir können ja diesen Osterfrieden, können wir ja noch einmal hier aufrechterhalten, heute in diesem Podcast.
Das stimmt, aber was ich mich immer... Das wollte ich schon immer mal einen Theologen fragen irgendwie, warum Jesus erst am dritten Tage von den Toten auferstanden ist.
Ja, der braucht auch mal eine Off-Time.
War der irgendwie müde oder waren das 2 Tage Sabbatical oder ist schon irgendwie interessant, ne, dass er da 2 Tage gefaulenzt hat und nichts gemacht hat.
Ich glaube, das hat viel mit Zahlenmagie zu tun. Die 3 ist eine magische Zahl, die 7 ist eine magische Zahl.
Hätte auch am 7. Tag sein können. Ja. Dann stell dir mal vor, wir hätten eine ganze Woche Ostern, ey. Fett.
Dann hätte er aber schon ganz schön gerochen bis zu dem Punkt.
Meinst du? Ach stimmt. Also wann ist denn das... Also er ist ja auferstanden. Das heißt, er ist ja definitiv tot gewesen. Mhm. Ne? Als St. Longinus ihn mit der Lanze... der römische Centurio, glaube ich, ihn da mit der Lanze in die Seite gestochen hat, war ja klar, er war tot. Kommt ja dann so eine Flüssigkeit irgendwie. Muss doch dann wieder Leben in ihn gefallen. Also ich bin mir sicher, das sind, wie gesagt, ne, also
ich glaube,
in der katholischen
diese
Theologie
Frage wurden Kriege geführt.
Wollte ich sagen, in der katholischen Theologie wird ja drüber nachgedacht, ob habe ich ja schon mal erwähnt, ob Maria das Jungfernhäutchen nach der Geburt Jesus immer noch gehabt hat oder nicht. Deshalb bin ich mir sicher, da wurde schon heiß dran rumgeforscht und rumgedacht, aber wann ist wieder Leben in Jesus gefahren? War das so, und dann ist er wach und raus? Oder war das so, boah, Alter, was war denn hier los, ne? Meine Handgelenke, aua, weil ist ja in den meisten künstlerischen Darstellungen auch immer falsch, ne? Jesus wurde ja durch die Handgelenke genagelt und nicht durch die Handteller. Das hält ja sonst gar nicht.
Vielleicht hat ihm jemand einen Kaffee von Roy gebracht.
Nee, das habe ich mir schon als Kind immer so die Fragen. Ich weiß nicht, das sind so Fragen, habe ich mir aber irgendwie nie getraut, einen Pfarrer zu fragen, schon gar nicht beim Konfirmandengespräch, wo du abgeklopft wirst, ob du da.
Wobei das ja eigentlich wirklich eine sehr eine Frage ist, die man ja auch aus theologischer Sicht mal beantworten bekommen sollte als Gläubiger, oder?
Vielleicht sollten wir noch. Also immer in dem Gedanken, nicht zu viel Struktur einzuführen, aber solche grundsätzlichen Fragen, vielleicht sollten wir die mal aufwerfen und einer von uns klärt die bis zum nächsten Podcast.
Ich kann natürlich auch mal Dr. Google fragen, ob es dafür einfach eine schnelle Antwort gibt. Ne?
Da jugel mal.
So, bei katholisch.de. Der dritte Tag, das Zeitmaß der Auferstehung. So.
Das Zeitmaß der Auferstehung, okay.
Am dritten Tag nach seinem Tod ist Jesus von den Toten auferstanden. So steht es in der Bibel. Aber dauerte es wirklich 3 Tage von Kreuzigung bis Auferstehung? Neutestamentler Thomas Söding erklärt das Zeitfenster der Ostergeschichte.
Oh.
So.
Wollte ja sagen, das ist ja auch auf Netflix-Länge zusammengefasst, ne, von der katholischen Kirche. Das ist ja jetzt auch der gesamte Kreuzigungsweg, ja. Und auch danach.
Ich lese das jetzt einfach mal vor, weil ich glaube, es ist ganz gut geschrieben. Der Titel ist Programm. Ostern ist eine geprägte Zeit. Die Auferweckung hat ihr eigenes Timing. Es gibt keine Hoffnung auf ewiges Leben, ohne des Todes gedacht wird. Es gibt keinen Tod, der nicht ins Licht der Auferstehung getaucht wird. Jesus war tot und wurde begraben, nur deshalb konnte er von den Toten auferweckt werden. Er ist von den Toten auferweckt worden, damit niemand im Grab zu vermodern braucht, sondern alle die Freude des Ostertages spüren können, nach Gottes eigenem Zeitmaß. Was aber hat es mit den 3 Tagen auf sich? Man kann in den Wochenkalender schauen um eine Teilantwort zu erhalten. Jesus ist nach allen Evangelien an einem Freitag gestorben. Das ist der erste Tag. Er hat über den Sabbat im Grab gelegen. Das ist der zweite Tag. Am Sonntagmorgen in aller Herrgottsfrühe haben sich Frauen aus Galiläa, darunter Maria Magdalena, auf den Weg zum Grab gemacht und haben es leer gefunden. Das ist der dritte Tag. Er hat sich tief ins Gedächtnis der jungen Kirche eingebrannt. Obwohl die allermeisten Gläubigen aus dem Judentum stammen und wie Jesus selbst den Sabbat gehalten haben, wird der Sonntag, der Tag des Herrn, zu dem Tag, an dem sich die christlichen Gemeinden regelmäßig versammeln. Lukas schildert eine plastische Szene. Am ersten Tag der Woche kommt in der dritten Etage eines Mietshauses die christliche Gemeinde von Troas zusammen, um das Brot zu brechen. So wird es vielerorts gewesen sein. Nach Arbeitsschluss, nicht in einem Tempel, nicht mehr in der Synagoge, sondern der Gastfreundschaft sei Dank in einer privaten Wohnung. Diese wird durch das geheiligt, was gefeiert wird, die Auferstehung Jesu. Aller guten Dinge sind drei. Der österliche Kalender ist wichtig, verrät aber nur die halbe Wahrheit. Niemand hat sich mit der Stoppuhr hingestellt, um die Zeit der Auferstehung zu messen. Die drei Tage spielen über die Osterbotschaft hinaus eine tragende Rolle in den Evangelien, aber mit durchaus nicht unerheblichen Unterschieden. Nach dem Markus-Evangelium kündigt Jesus an, nach drei Tagen aufzuerstehen. Nach dem Matthäus- und dem Lukas-Evangelium aber heißt es an den Parallelstellen am dritten Tag. An dreimal 24 Stunden hat offenbar niemand gedacht. Woran dann? Karl Lehmann hat in seiner Dissertation die Spur zurück zum Propheten Hosea verfolgt. Auf, lasst uns zum Herrn zurückkehren, denn er hat gerissen, okay. Er wird uns auch heilen. Er hat verwundet, er wird uns auch verbinden. Nach zwei Tagen gibt er uns das Leben zurück, am dritten Tag richtet er uns wieder auf und wird leben vor seinem Angesicht. Lasst uns ihn erkennen, ja, lasst uns nach der Erkenntnis des Herrn jagen. Bla 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 bla.
Na, gerissen heißt halt auferstanden. Ja. Ne? Also wie rise, he has risen. Das ist scheinbar ein alter deutscher Begriff dafür noch.
Okay, Moment, das muss ich jetzt mal überspringen, das ist echt viel.
Wer weiß, wie viele Leute auf dem Scheiterhaufen gelandet sind für die Stellen, die du gerade überspringst. Aber so ist es halt noch.
In der Welt der Antike gilt jemand als richtig tot, wenn er drei Tage im Grab liegt. Die heutigen Diskussionen über den Hirntod oder andere Verfahren, den Tod eines Menschen festzustellen, sind unbekannt. Die Kriterien sind handfest. Wenn sich nach drei Tagen immer noch nichts gerührt hat, wird nichts mehr passieren. Deshalb heißt es bei Lazarus, dass er schon vier Tage im Grab lag, als Jesus endlich eintrifft. Zu spät, wie es nach menschlichem Ermessen scheint, aber gerade richtig, wie Johannes das Zeichen der Zeit gesetzt sieht.
Aha.
Wie populär die Vorstellung der drei Totentage war, zeigt sich im Neuen Testament an zwei verschiedenen Stellen. Nach dem Matthäus-Evangelium werden die Hohepriester und Pharisäer bei Pilatus vorstellig, um ihn zu bewegen, das Grab Jesu bis zum dritten Tag zu versiegeln, damit keiner seiner Jünger auf die Idee kommen könnte, den Leichnam zu stehlen und die Auferstehung Jesu zu behaupten. Bla bla bla. Aber das klingt für mich schon mal nachvollziehbar. Die Auferstehung als solche, die Auferweckung als solche wird im Neuen Testament nirgends erzählt. Das ist konsequent, weil sie die Grenzen von Raum und Zeit überschreitet. Menschen brauchen Zeit, um den Tod eines Angehörigen zu verkraften.
Ja, das ist ja schön, dass wir da so ein bisschen nachösterlich unseren Podcast noch gestalten konnten. Ich habe neulich auch was Interessantes über die Rolle von Maria Magdalena so durch die Theologie hinweg gelesen, wie die gedeutet wird und umgedeutet wurde.
Oh, das hattest du, glaube ich, beim letzten Mal schon ein bisschen angedeutet, ne?
Hatte ich, ja.
Ja.
Weiß ich gar nicht.
Weil dass sie gar keine Prostituierte war eigentlich, ne?
Na, von der katholischen Kirche wurde sie zur Prostituierte. Ja, es gibt Stellen, vor allem in den, wie soll man sagen, in den Schriftquellen, die da nicht in der Bibel gelandet sind, komischerweise oder so, da kann man sogar hineininterpretieren, dass es Jesus' Frau war. Ne? Das war ja so ein bisschen, besonders auch für Petrus, ein großes Problem.
Eine Stelle gibt's, glaube ich, aber das ist nicht, aber in den Apokryphen, wenn ich mich
nicht. Ja, ich sag ja, in den Sachen, die nicht in der Bibel gelandet sind. Ne?
Ja, seine Frau wird da, also wortwörtlich wird gesagt, Jesu und seine Frau, glaube ich.
Kameradin oder ja, man kann es halt, ne, es ist immer wie beim Übersetzen so. Es hat halt Luther nicht entschieden, weil er es nicht übersetzt hat.
Der konnte halt nicht Altaramäisch, ne?
Weiß ich nicht, konnte er nicht.
Er hat doch die Bibel aus dem Lateinischen übersetzt und nicht aus dem Aramäischen.
Griechisch und Latein. Ja, Aramäisch war ja nur die Umgangssprache da. Aber Aber ey, das ist jetzt ganz, ganz dünnes Eis. Aber ich glaube, er hat das aus dem Altgriechischen. Das war auf jeden Fall griechisch, hat er sich da. Ich habe da wieder nicht mal nicht zugehört, als ich neulich auf der Wartburg war.
Musste mal wieder hingehen.
Da haben sie es erzählt. Nee, aber Aramäisch war da eher die Umgangssprache. Deshalb hat ja Mel Gibson damals seinen Film über Jesus, da mussten die Schauspieler ja wirklich knallhart auch Aramäisch reden. Ne?
Krass. Also, ich hab's nicht gesehen. Hattest du das gesehen?
Ja, krasser Film. Also, ne, ist ja so ein bisschen Katholik auf der unsympathischen Seite, Mel Gibson. Aber natürlich als Schauspieler und Regisseur hoch verehrt von mir. Und der Film ist schon ein ganz schönes Massaker, Alter. Also wirklich bis zur Unaushaltbarkeit detailliert dargestellt, so das Leiden Jesus. Wirklich krass. Ja, auf jeden Fall hatte Petrus ja vor allem immer so ein bisschen Problem damit, dass Maria Magdalena so viel mehr über Jesus und die ganze Geschichte wusste als er. Und als erster Bischof von Rom hat er da wahrscheinlich so ein bisschen gebitscht und gemobbt. Wahrscheinlich. Relativ egal aus atheistischer Sicht, aber trotzdem immer sehr, sehr interessant.
Also, kulturgeschichtlich. Luther hat aus Latein und aus Griechisch übersetzt.
Ah, okay.
Gerade nebenbei nochmal geguckt. Ja.
Sehr gut. Na, siehst du, da haben wir das auch geklärt. Ja. Wollen wir zum Kundenservice schreiten?
Ich möchte dir deinen Urlaub jetzt nicht die ganze Zeit jetzt hier rauben, deswegen.
Ja. Nee, also mir geht's heute um Hans-Joachim Marseille. Mhm. Glaube ich nicht, dass du von dem schon mal gehört hast. Da begeben wir uns, so in die 1930er, 1940er Jahre, waren Wehrmachtsangehöriger. Mhm. Also deshalb gleich nochmal einleiten von mir. Ich will ja nichts glorifizieren oder sowas. Es ist nur eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit. Hans-Joachim oder Jochen Marseille, wie er genannt wurde, also der so hugenottischer Abstammung, deshalb der etwas ungewöhnliche Nachname, wurde am 13. Dezember 1919 in Berlin-Charlottenburg geboren, also so ein richtiger Preuße. Sein Elternhaus war gut situiert, also kann man nicht meckern. Allerdings hat er zu seinem Vater nicht so ein tolles Verhältnis gehabt. Also die Ehe war auch nicht besonders glücklich. Er war dann sozusagen Scheidungskind, der Stiefvater, der dann danach kam. Also sein ursprünglicher Vater war auch Offizier im Ersten Weltkrieg und ist dann später in Polizeidienst eingetreten. Der zweite Mann der Mutter, mit dem hat er es auch nicht so gut gehabt. Also da war jetzt nicht irgendwie scheiße zu ihm, aber so ein richtiges Verhältnis hat sich dann nicht aufgebaut. Also nur so, um die Persönlichkeit so ein bisschen zu umreißen, hat ein schwieriges Vaterverhältnis immer gehabt, ne? Was dann vielleicht einige seiner Charakterzüge, die sich jetzt in seiner Lebensgeschichte offenbaren sollen, auch erklärt, ne? Er war ein
Körperlich... Hat er sich die Haare blau gefärbt oder was?
Das war damals, glaube ich, noch nicht so. Gab es noch keine blaue Haarfarbe. Sonst hätte er es natürlich gemacht. Er war ein relativ schwächliches Kind, ne? Sehr, sehr kränklich. Ist auch wirklich ganz, ganz knapp mal in einer Infektionskrankheit im Tod von der Schippe gesprungen. Also wahrscheinlich war das Influenza. War ein ziemlich schwächliches Kind, aber clever. Also da galt schon wirklich als begabt in der Schule, aber so Larifari halt, ne? Also nachlässig, Disziplinschwierigkeiten, hat dann aber nochmal so ein Turbo gezündet und hat dann schon mit 16 oder 17 das Abitur in Berlin gemacht. Also ist da seiner Altersgehorte ein bisschen voraus gewesen. Er hat sich 1938 freiwillig zur Luftwaffe gemeldet, war eine Ausbildung in einer Jagdfliegerschule und das war damals noch eine sehr, sehr fundierte Ausbildung. Ne? Also da vor Kriegszeiten, in den Zeiten des Aufrüstens und so, da wurden die wirklich von Fliegerassen, also er war da jetzt nicht als Schrauber oder so bei der Luftwaffe, ne, sondern wirklich als Pilot, wurden da wirklich fundiert ausgebildet und da hat sich schon gezeigt, also hat ein krasses fliegerisches Talent. Da der Hauptmann, der ihn da unterwiesen hat, hat das schon sehr, sehr früh bemerkt und hat das auch irgendwie in Berichten festgehalten. Und da wurde schon was in dem jungen Mann erkannt. Nach seiner intensiven Ausbildung ist er das erste Mal in so ein Lehrgeschwader gekommen. Ne? Also das sind dann, wo dann schon erste Einsätze geflogen wurden, 1940. Da war er an der Kanalküste, da hat er auch so seine ersten Feindberührungen gehabt. Da war ja natürlich die Luftschlacht um England im vollen Gange, ne? Und hat auch gleich am ersten Kampftag, als er da hat er auch gleich einen Luftsieg gefeiert. Am zweiten Tag hat er auch gleich noch einen Luftsieg gefeiert. Ne? Also das ist, hat sich sein Talent schon gezeigt. Dafür hat er auch schon die ersten Eisernen Kreuze eingeheimst. Allerdings
am zweiten Tag schon?
Nein, nicht am zweiten Tag, aber der hat dann, ich glaube, so beim fünften Abschuss hat er dann schon das Eiserne Kreuz erster Klasse gehabt. Ne? Also Boah. Es gibt wirklich natürlich immer je nachdem, wo sie geflogen sind.
Das ging ja schnell.
Und so weiter, aber manche Piloten haben in ihrer ganzen Flugkarriere 5 Kills gehabt oder so. Ne? Also das war ist schon, je nachdem, was für eine Aufgabe sie dann natürlich hatten. Aber du musstest den halt wirklich so als, das hat sich immer mehr gezeigt, da schon als so ein Luftikus vorstellen. Ne? Also da war wirklich dermaßen disziplinlos, hat dort wirklich reihenweise Arrest gefangen. Also sein Vorgesetzter hat ihn dann auch aus den Einheiten dort entfernt. Mhm. Weil es wird berichtet, die sind im Geschwader losgeflogen und sobald der irgendeinen Feind gesehen hat, ist er halt einfach ausgeschert, ist losgeflogen und hat die halt abgeschossen, ne? Mit seinem riesen fliegerischen Talent und hat da wirklich überhaupt nicht mannschaftsdienlich oder kameradendienlich geflogen, sondern war wirklich komplett disziplinlos. Also durch diese Disziplinlosigkeiten wurde er 1941 ins Jagdgeschwader 27 versetzt, in eine Fliegerschule. Und dann wurde er aber nach Nordafrika abkommandiert. Ne? Und während seines ersten Feindfluges über Libyen hat er auch erst gleich seine ersten Abschüsse gehabt. In den darauffolgenden Wochen hat er da auch weiter brilliert und da hat sich das besonders gezeigt, ne? Dass er da wirklich disziplinlos rumfliegt. Also wirklich so, wie musst du dir vorstellen, ich will das nicht verharmlosen, aber wie Obelix, ne? Wenn da Römer gesehen hat, so drauf los, bam. Und
ich wusste gar nicht, dass die in Nordafrika da auch direkt irgendwie relevante Luftunterstützung hatten. Da wird irgendwie immer nicht.
Ja, da war viel los. Das lief ja am Anfang gar nicht so schlecht in Afrika. Das ist ja dann später erst zum Glück.
Weil die dann keine entsprechende Luftunterstützung mehr hatten?
Das weiß ich
Kann
in Afrika nicht
sein?
So genau. Ja, die Luftunterstützung ist ja, das hängt ja auch ganz entscheidend damit zusammen. Wir hatten den Hut sozusagen, den Generalfeldmarschallhut und noch mehr Reichsmarschallhut dann später auch für die Luftwaffe aufgehabt. Ne? Das war Hermann Göring. Das war eine Großschnauze und Nichtskönner. Er war natürlich im Ersten Weltkrieg eine Fliegerlegende und ein absolutes Ass, Elitesoldat. Aber im Zweiten Weltkrieg einfach nur ein fetter, drogenabhängiger, großmäuliger Ämtersammler. Ne? Ja. Das muss man zum Glück aus heutiger Sicht sagen, aber der hat die Luftwaffe wirklich nicht gut geführt und hat da ja auch Sachen versprochen.
Stell dir mal vor, die hätten eine kompetente Führung gehabt, ja?
Ja, eben. Also zum Beispiel ne, das Desaster der 6. Armee in Stalingrad und so weiter, also dass die da nicht vorher ausgebrochen sind oder so, ist ja auch mitentscheidend darauf zurückzuführen, dass der Hermann Göring wieder besseres Wissen Luftunterstützung zugesagt hat. Ne? Mhm. Also obwohl er gewusst hat, dass das überhaupt nicht mehr möglich ist. Mhm. Also egal, zurück nach Nordafrika. Dort fallen natürlich seine Disziplinlosigkeiten noch mehr auf, ne? Gerät er auch mit seinem Vorgesetzten aneinander und du musst dir das halt wirklich so vorstellen, also der hat halt wirklich Flugzeuge wie Küchenpapier benutzt. Ne? Das waren einfach Verbrauchsgegenstände. Der hat teilweise für 10 gegnerische Abschüsse oder so hat er 4 oder 5 eigene Maschinen geschrottet.
Wow.
Ne? Der ist da wirklich draufgegangen.
Also das klingt wiederum nicht so effektiv.
Naja, aber er war da halt wirklich krass drauf. Es hat sich dann allerdings, auch mit anderen Vorgesetzten, hat sich seine Taktik ein bisschen geändert. Am 22. Februar 1942 war er erfolgreichster Pilot seines Geschwaders. Da hat er schon den 50. Abschuss gehabt, hat das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes bekommen und wurde zum Oberleutnant befördert. Ne? Im Mai dann ist er zum Staffelkapitän aufgerückt und da hat er dann schon ein bisschen so mehr das Teamplayertum gelernt. Ne? Also man muss sich auch überlegen, ne? Der ist 1919 geboren, das war wirklich noch ein junger, forscher Typ, der in seiner persönlichen Entwicklung auch noch unterwegs war. Insofern ist er dann ein bisschen Teamplayer-mäßiger geworden. 1941 hat er das Deutsche Kreuz in Gold verliehen bekommen. Das habe ich jetzt noch unterschlagen. Ist ja bei so einer Soldaten-Vita auch immer ganz wichtig. 75 Luftsiege hat er, die Schwelle hat er im Juni 1942 überschritten. Da hat er das Eichenlaub zum Ritterkreuz bekommen. Da war er der 97. Soldat, der das bekommen hat. Mhm. Der 100. Abschuss im Jagdgeschwader 27 hat er am 17. Juni gehabt. Und das war der erste Jagdflieger, der da diese Marke gegen westliche Alliierte erreicht hat. Ne? Also es gab im Osten, gab es natürlich an der Ostfront, die Jagdflieger hatten so ein paar mehr Abschüsse, weil die Russen da ja teilweise wirklich auch noch mit Doppeldeckern und was weiß ich alles unterwegs waren. Ne? Das war dann natürlich auch viel Kanonenfutter in der Luft von sowjetischer Seite. Nach dem 100. Abschuss hat er die Schwerter zum Ritterkreuz mit Eichenlaub verliehen gekriegt. Da musste er extra nach Berlin. Das war ihm auch immer zuwider, für irgendwelche Verleihungen da vom Kriegsschauplatz wegzukommen. Also da war er wirklich eigentlich geil auf das Fliegen und auf die Action. Und da wird von ihm berichtet, also dass ihm das immer zuwider war. Ne? Also da steckt er natürlich zu dem Zeitpunkt schon mitten in einer Propagandamühle drin. Ne? Weil die.
Dann ist er halt für die dann der Kriegsheld, ne?
Ritterkreuz mit Eichenlaub, das hatten zu dem Zeitpunkt 12 Soldaten.
Krass. Ja.
Und davon natürlich auch so einen Haufen Leute, die wirklich nur, was weiß ich, in Generalstäben oder so rumturnen.
Ja. Also ich wollte gerade sagen, also gibt es da jetzt noch eine Steigerungsstufe?
Ja, warte
mal. Oh Mann, okay.
Gibt's dann noch? So mit 22 Jahren war dann im September 42 schon der jüngste Hauptmann der Luftwaffe. Ah ja, was ich noch erwähnen wollte, ist natürlich, wenn jetzt hier wirklich ein paar Wehrtechnik-Freaks zuhören oder so, er hat, die wissen das bestimmt sowieso, aber der hat eine Bf 109F in der Version 4 geflogen, immer mit der Nummer 14 an der Seite. Das ist echt eine Legende. Also heute bei den irgendwelchen Airshows in USA oder so, da fliegen Replikas von den Maschinen mit genau der Lackierung und der Nummer natürlich immer noch rum für Leute, die sich von sowas begeistern. Also sein fliegerisches Talent war wirklich so hoch, da hat selbst, also es gibt einen einzigen, der den Typen in Sachen Legendenstatus und Propaganda-Ausschlachtung noch getoppt hat. Ne? Das war, glaube ich, Erich Bubi Hartmann. Das ist der beste Jagdflieger aller Zeiten. Der hat über 300 Abschüsse gehabt, ne? Allerdings auch an der Ostfront. Und der ist auch heute noch in der US Army und weiß er sich eine komplette Legende. Aber der hat den Krieg auch überlebt. Und wenn man den immer gefragt hat nach seinem Vorbild und wer der Beste im Krieg war oder so, fällt immer der Name Jochen Marseille. Mhm. Ne? Also das Talent von dem, das fliegerische Können und so weiter, das ist wirklich legendär gewesen. Die Wehrmacht hat ihn zum Stern von Afrika aufgebaut. Das war da so der Propagandaname. Und man muss auch, so ähnlich wie es bei Rommel und solchen Leuten war, ein großer Teil seines Ruhms, auch seines Nachruhms, der heute stattgefunden hat, der heute immer noch stattfindet, hat auch von alliierter Seite ganz entscheidend zu tun. Ne? Denn um ihren Sieg in Nordafrika natürlich noch strahlender darstellen zu können, haben natürlich Montgomery und Co. Leute wie Rommel oder wie Jochen Marseille noch zu viel, viel übermächtigeren und talentierten und Jahrhundertkriegern aufgebaut, die dann doch im Schulterschluss besiegt werden konnten und so weiter. Ne? Also das ist auch von alliierter Seite gekommen. Das war zweifellos jemand, der ein absolutes Ausnahmetalent hatte. Aber es wurde auch von alliierter Seite da mal ganz schön die Propagandatube gedrückt. War natürlich immer noch ein Angehöriger der Luftwaffe. Also mein Opa hätte da gesagt, ein Schlipssoldat. Ne? Also mein Opa, da war so ein Infanterist, ne? Irgendwie. Und Luftwaffe, das waren immer Schlipssoldaten für die, weil sie sich ja nie besonders dreckig gemacht haben. Aber das waren schon irgendwie harte Hunde, aber die wurden immer so ein bisschen als, naja, wie soll ich sagen, weichlich und mit weißem Kragen jetzt wenn man es jetzt mit U-Boot-Fahrern oder Panzer oder Artillerie oder so vergleicht, dargestellt. Ne? Was ihn so interessant macht, ist halt wirklich seine Persönlichkeitsstruktur. Ne? Da wird von allen Vorgesetzten wirklich als absolut disziplinlos, freiheitsliebend, komplett unideologisch bezeichnet. Ne? Also das ist wahrscheinlich kein Nazi gewesen, war von dieser Nazi-Idee nicht überzeugt, aber in diesem Unideologischen steht ja drin, steckt da trotzdem drin, dass es ihm dann doch im Endeffekt egal war. Ne? Also der hätte das gleiche Programm wahrscheinlich für die Engländer mit einer Spitfire genauso abgezogen. Also ihm ging es einfach nur um die
Action. Ist jetzt nicht das Sympathischste, aber...
Nee, ist nicht, das sag ich ja, ist nicht sympathisch, aber er hat schon Züge gehabt, also diese Disziplinlosigkeit, diese Provokation, dieses Aufbegehren gegen Führungskräfte und dieses Austesten, wie weit man irgendwie was machen kann, ne, das lag ihm natürlich absolut im Blut. Also er hatte dann, was weiß ich, am Ende hat er, glaube ich, 158 Luftsiege gehabt in 388 Einsätzen. Ihm wurde dann noch als einer der ganz wenigen Soldaten die Brillanten zum Kreuz verliehen,
okay,
ne, von Hitler persönlich.
Davon habe ich ja noch nie gehört.
Ja, gab's, weiß nicht, also die kannst du an der Hand abzählen, die Soldaten, die das bekommen haben. Ne? Und die Verleihung der Auszeichnung, die hat in Berlin auch stattgefunden, ne? Natürlich mit Hitler persönlich. Und das ist sehr, sehr gut dokumentiert, dieses Treffen dort. Ne? Du musst da wirklich...
Da gab es insgesamt 27 Leute nur, die das überhaupt...
Ja, bis zum Kriegsende. Ne? Und wir reden hier... Wir reden hier dann ja wirklich noch so in den, 1942er Jahren. Ne? Also da hatten das, glaube ich, 4 Soldaten oder so.
Er war tatsächlich der Vierte, der es überhaupt nur bekommen hat. Also der Vierte,
ja, okay, habe ich recht, ja. Ja, ja, der vierte Soldat. Und von dieser Verleihung, die ist sehr, sehr gut dokumentiert von Augenzeugen. Also musst du dir wirklich so ein Salon-Ambiente vorstellen, ne? Wo wirklich alle zugegen sind, ne? Bormann, Goebbels, Hitler, alle mit Anhang. Und Marcel, so der junge, schneidige Soldat, ne, gibt da halt so sein Können als klassischer Pianist, so einen guten Hauses zum Können, spielt da irgendwelche klassischen Sachen und so. Und als Hitler dann irgendwie so an ihn herantritt, fängt er eiskalt an, eine Jazznummer zu spielen. Totenstille dort, ne? Hitler friert komplett das Gesicht ein, dreht sich um und geht. Magda Goebbels kichert, amüsiert und nervös. Ne? Alle anderen sind komplett geschockt. Und solche Sachen hat er halt gebracht. Ne? Und da ist nichts passiert. Also dem war schon ganz bewusst, wie er damit spielt. Und nochmal, also seine nicht ideologischen Herangehensweisen ist auch überliefert. Er hat auch einen... schwarzen Korporalen, einen südafrikanischen Armeeangehörigen, der ein Kriegsgefangener war. Zudem hat er eine enge Freundschaft gehabt, den hat er unter seinen persönlichen Schutz gestellt, dort in Afrika. Und das wurde auch von allen akzeptiert und dem ist auch trotz der Rassenpolitik der Nazis da nichts passiert. Ne? Das ist bis nach dem Krieg ein angesehener Freund von Marseille gewesen. Also um solche Sachen hat er sich halt wirklich nicht gekümmert. Mhm. Ne? Also da hat er wirklich nur die Ansehung des Menschen gehabt. Und das ist ja schon ein sympathischer Zug entgegen diesem ganzen, du musst ja auch überlegen, ne? Das war einer der Propagandakus der Wehrmacht, der Stern von Afrika. Ne? Und der hat dann natürlich innerhalb, um dieses Propagandagebäude nicht einstürzen zu lassen, was sollte der Hitler machen? Den kannst du ja dann nicht ins KZ stecken oder irgendwie sowas, ne? Oder zur Disziplinierung zurückziehen, den jüngsten Hauptmann der Luftwaffe, den Stern von Afrika. Das geht dann eben auch nicht. Und diese Freiheiten hat er da genutzt, um da sich eben um den dort irgendwie auswischen zu lassen. Aber mit dieser Jazznummer direkt im Angesicht von Hitler. Oh, da ist Adolf. Okay, spiele ich mal ein bisschen schwarze Musik. Finde ich einen relativ coolen Move, muss ich ehrlich sagen. Er ist allerdings mit ganz, ganz jungen Jahren ums Leben gekommen. Mhm. Am 30. September 1942 in Afrika. Nicht durch Feindeinwirkung, es war ein Defekt an seiner Maschine, als sie von einem Einsatz zurückgekommen
sind. Das wollte ich nämlich fragen. Wenn da so viele verschiedene Flugzeuge geflogen ist, ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass er mal eins erwischt, das einfach eine Betriebsstörung hat, doch besonders groß.
Ja, also er hat natürlich den Flugzeugtypen, ne, also die BF-109, ein wahnsinnig zuverlässiges Flugzeug gewesen, also eins der besten im Zweiten Weltkrieg über alle Armeen hinweg.
Ich habe auch gesehen, dass ich das mal als Modell hatte tatsächlich.
Okay. Nee, also die Maschine ist wirklich...
Messerschmitt halt.
Ja, also die Maschine ist wirklich eine Legende. Also Maschine hat Feuer gefangen auf einem Flug und wie gesagt, das war ja eigentlich fast Routine für ihn, da auszusteigen. Ne? Also muss man sich vorstellen, um da nicht von dem Leitwerk getroffen zu werden, mussten die Maschine auf den Bauch drehen und quasi verkehrt rum da aussteigen mit dem Fallschirm. Und dabei war irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich war die Scheibe mit Öl verschmiert oder irgendwie sowas. Und er konnte auch gar nichts mehr so richtig sehen und hatte nicht gemerkt, dass er hatte zwar die Maschine gedreht, aber hat nicht gemerkt, dass die doch schon in Senkflug übergegangen war, also quasi auf die Erde zuraste und ist dann beim Aussteigen doch von seinem Leitwerk getroffen worden und ist nicht mehr dazugekommen, den Fallschirm zu öffnen. Also wahrscheinlich ist er sofort tot gewesen oder mindestens bewusstlos auf jeden Fall. Ist er da ums Leben gekommen. Ne? Ihm wurde von seinen Kameraden eine kleine Pyramide gebaut am Unglücksort. Also die kann man auch heute noch besichtigen. Mhm. In Sidi Abd el-Rahman. Und da war die Absturzstelle. Und wie gesagt, also in Fliegerkreisen heute immer noch eine absolute Legende. Nach dem Krieg auch von seinem südafrikanischen Freund immer hochgehalten. Es gibt einige Biografiebücher über ihn. Also manche sind nicht so besonders lesenswert, weil das natürlich diesen ganzen Wehrmachtslanzer und Fliegerasskult so bedient. Ne? Das ist manches auch wirklich schwer genießbar. Aber so als persönlich, also jetzt die reine Persönlichkeit, so der Charakter von dem jungen Mann, finde ich schon wahnsinnig beeindruckend. Ne? Also wie gesagt, in 22 Jahren einer der Kronjuwelen der Nazi-Propaganda, Brillanten zum Ritterkreuz und so weiter. Also ist schon ein krasser Typ gewesen. Und wie gesagt, Hitler mal eine kleine Jazznummer vorgespielt. Finde ich super. Also gibt es doch gar keinen richtigen Spielfilm dazu. Könnte man eigentlich auch schön umsetzen.
Jazz für den Führer.
Hans-Joachim Marseille.
Jazz für den Führer als Titel.
Ja, genau.
Ja, also kann ich mir gar nicht so, also es wäre was auf jeden Fall auch das im deutschen Kino funktionieren würde, weil irgendwie mit Zweiter Weltkriegsfilm und historischen Filmen kommt man ja in Deutschland irgendwie zurecht.
Eben diese Persönlichkeit für ihn da darzustellen, ne, seine Vorgesetzten, die schildern halt wirklich reihenweise, wie er da irgendwie verkatert zum Abflug am nächsten Tag zum Einsatz kam, weil er da mit irgendwelchen Mädels in der Stadt durchgezecht hat und in seinen Personalakten steht ständig drin, na, wenn er nicht ständig ein Mädels hinterher gucken würde, da wäre es da jetzt schon der beste Flieger aller Zeiten. Ne? Also ist halt so ein Hallodri gewesen. Ne? Leider für die Nazis. Okay, das war's von meiner Seite. Ich werde mich dann mal wieder ins Bad rollen.
Das machst du richtig, Mike. Das machst du richtig. Nach diesem militärischen Exkurs dann jetzt mal die Entmilitarisierung in der Sauna.
Absolut, ey, zum Glück.
Ja, okay, wann bist du wieder zurück? Hören wir uns nächste Woche oder ist noch?
Ja, auf jeden Fall. Nee, ich bin am Wochenende zurück. Ich bin am Wochenende zurück. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie lange wir bleiben. Ich sitze hier nur rum und warte auf die Kommandos.
Sehr wohl. Du kannst ein bisschen Jazz hören, bis es soweit ist.
Mach ich, ja. Ja, das war übrigens auch etliche der potenziellen Arbeitsplätze, die ich hier im Hotel hätte finden können, die wurden immer von Lounge-Musik übertönt. Ne? Also da konnte man sich leider auch nicht...
Ist halt die Frage, ob das den Podcast vielleicht sogar besser machen würde, wenn im Hintergrund ein bisschen Lounge-Musik spielen würde.
Ja klar, ja, vielleicht glättet das unseren Dialekt ein bisschen.
Es wirkt dann ein bisschen gehobener, ein bisschen zivilisierter alles und nicht immer nach thüringischem Wald.
Naja, auf jeden Fall. Na gut, mein Guter, da wünsche ich dir auch eine schöne, entspannte Woche. Man merkt ja wirklich an, dass da gerade nicht so viel mentaler und kreativer Druck auf dir lastet. Das war eine sehr schöne Plauderei.
Es war sehr angenehm und ich hoffe, dass das jetzt auch so weitergeht und ich entsprechend mit den qualifizierten Leuten, die jetzt in mein Team dazu stoßen, das dann auch langfristig aufrechterhalten kann.
Denke ich auch. Ja, wie das in jedem Team ist. Manche werden dich überraschen, manche werden dich enttäuschen. Das ist einfach so.
Es bleibt spannend.
Mach's gut. Na?
Tschüssi.
Tschüss. Picky Wicky Ticky Wicky Turtle Twist.